Guten Mittag, guten Abend und heute wird es richtig heiß, denn es geht um das Thema Proteine. Wie viel ist eigentlich genug und wie viel ist vielleicht auch einfach zu viel? Damit hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Episode. Ich bin da, Michaela, und die liebe Patricia ist an der anderen Leitung.
Guten Morgen an dich und hallo an euch. Es wird ein heißes Thema. Du hast es schon gesagt. Es ist viel diskutiert und ich weiß nicht, je nachdem, in welcher Bubble man sich rumtreibt, es ging mir gestern schon durch den Kopf, da habe ich schon eine Episode gedacht, gibt es ja so Sprüche, die man immer mal wieder hört. Und so der gängigste, glaube ich, ist in der Bubble, wo ich unterwegs bin, man kann gar nicht zu viel Protein essen, weil in dieser Bubble Leute unterwegs sind, die entweder nicht verstehen, dass sie zu viel essen oder aber gar nicht so viel bräuchten, wie sie essen, oder aber diejenigen unterwegs sind, die einfach wirklich zu wenig essen und dementsprechend natürlich die Handhabe ist, ja, man kann nicht zu viel essen, weil ich komme ja nicht mal auf das, was ich mindestens sollte vielleicht. Ich bin weniger in der Bubble unterwegs, wo es passiert, dass die Leute wirklich hardcore zu viel essen, aber auch das gibt es. Und deswegen werden wir heute etwas für Licht und, ich weiß nicht, wie sagt man?
Klarheit.
Klarheit, ja, Licht und Klarheit schaffen für euch, wenn es ums Thema Protein geht.
Ich glaube, dass das große Thema daran ist, dass wir, wenn wir durch den Supermarkt heutzutage laufen, ich habe das Gefühl, überall steht jetzt High Protein
Oh
drauf.
ja.
Ich mache das ja, also ich liebe das ja. Neulich bin ich durch den Supermarkt, auch weil wir die Episode vorbereitet haben, und da habe ich gesehen, dass diese riesengroße amerikanische Kaffeekette jetzt auch
Habe
einen
ich auch
High
gesehen.
Protein
Absurd.
Drink. Richtig
Absurd.
absurd. Und dann sehe ich so, oder auch so Käsehersteller, die dann irgendwie sagen, High-Protein-Käse, und da guckt man, und da kostet der einfach gefühlt 30.000 Euro mehr und es ist die Hälfte nur noch drin, weil
Total.
High-Protein drin steht, aber manchmal hat er sogar weniger Eiweiß als das Original. Also es ist verrückt, also es ist so ein Hype, es ist so hochgekocht, und genau da räumen wir heute auf, und es gibt Side-Effects, wenn du zu viel Protein isst. Aber auch etwas, was wir aufklären wollen, ist, warum brauchen wir Proteine eigentlich? Was sind Proteine eigentlich? Und worauf kannst du in deinem Alltag achten?
Ja, wenn ich nicht falsch informiert bin, korrigiert mich da bitte, auch was ich noch kurz sagen wollte, ist dieses Label High Protein ist jetzt nicht so geschützt, wie man sich das wünschen würde aus ernährungswissenschaftlicher Sicht. Denn wenn ihr mal so ein paar Riegel in Drogeriemärkten von bekannten Fitness-InfluencerInnen, wobei Gendern in dem Falle notwendig, hängen wir einfach das Innen hinten an, euch anschaut, dann sind diese sogenannten High-Protein-Riegel einfach nichts anderes als fucking High-Fett. Alter, ihr haut euch da eine Tagesration Fett, okay, ich übertreibe ein bisschen, aber eine halbe
Ja.
Tagesration Fett schon rein mit 30 Gramm Fett einfach, weil High-Protein-Bezeichnung meines Wissens nach so geregelt ist, dass man mindestens 20% des Energiegehalts aus Protein bestehen muss, aber das heißt halt nicht, dass nicht 80% aus Fetten bestehen können. Und dann habt ihr da einfach die Nüsse reingehauen ohne Ende, weil die natürlich Protein und Fette enthalten, aber hauptsächlich Fette, und esst da so ein riesen Fettriegel, ey. Das zum Thema High Protein. Also da ruhig mal näher auf die Nährstoffe hinschauen, wenn ihr jetzt gerade im Supermarkt steht und uns hört, dann werdet ihr nämlich merken, hui, ist ja nicht nur High Protein, das ist vor allem High Fett. So, das dazu.
Ja,
Mein
ja.
Hate gegen diese Labelbezeichnung und dieses Marketing-Hype.
Voll. Ja, abstrus. Also wirklich richtig, richtig absurd. Ja.
Wir
Aber
haben,
dann,
ja, sorry.
ja.
Nee, sag du ruhig.
Genau. Also, was jetzt los ist, ist bei uns, wir wollen Klarheit schaffen. Wir wollen euch Richtwerte geben und vor allem auch die Mythen entlarven. Und dann steigen wir einfach direkt rein, weil das Thema ist immer so. Ich hatte auch mal Fragen im Coaching wie, was sind denn Proteine und was sind Eiweiße? Und dann denke ich mir so, oh,
Ich
stimmt,
muss zugeben,
wir
Moment, als ich ja mit Anfang
müssen.
20 meine erste Ernährungslizenz gemacht habe, da musste ich auch googeln, was denn jetzt Eiweiß und Protein ist, weil ich dachte, es wären zwei unterschiedliche Dinge. Das war mein Stand, wo ich angefangen habe. Und ich bin froh, dass ich mich weiterentwickelt habe. Ich weiß, dass es ein und dasselbe ist mittlerweile.
Ja, und das ist auch total schön, aber weil wir einfach ein bisschen nerdiger unterwegs sind, gehen wir ein bisschen in die Tiefe und erklären einfach nochmal genau, was es ist. Denn Proteine sind Aminosäuren. Die sind essentiell für deine Muskeln, für Hormone, für Enzyme, für ihr Immunsystem. Und wir können da ganz klar unterscheiden zwischen essentiellen Aminosäuren, also das, was dein Körper nicht selbst herstellen kann, und du musst diese zuführen, denn sie sind so, so wichtig für ganz, ganz viele überlebensnotwendige Funktionen und unverzichtbar für deinen Muskelaufbau. Also das geht dann schon wieder ein bisschen mehr in das Nerdige rein. Das heißt, Lysin, Leucin und Methionin, super, super wichtig. Und dann auf der anderen Seite gibt es nicht essentielle Aminosäuren. Die kann dein Körper selbst synthetisieren, also sowas wie Alanin, Glutamin und Serin. Aber einfach um nochmal zu sagen, okay, wir haben hier Proteine und sie bestehen aus essentiellen und nicht essentiellen Aminosäuren.
Falls ihr euch jetzt schon fragt, weil ihr eventuell vegetarisch oder vegan unterwegs seid, wir kommen später nochmal auf das Thema pflanzliche und tierische Proteine. Das heißt, dranbleiben auf jeden Fall, da gehen wir später nochmal genauer ein. Eda hat es gerade schon erzählt, die Aminosäuren, wofür sie zuständig sind, essentiell, nicht essentielle, das erklärt, glaube ich, auch den Begriff, der einfach gängig ist, nämlich Bausteine für deinen Körper auch, weil sie eben nicht nur, wie viele denken und wie auch manchmal immer noch im öffentlichen rechtlichen Rundfunk und in sonstigen Zeitungsblättern, auch im privaten privaten Fernsehen und Hörfunk, kurzer Hänger, gesagt wird, also es beschränkt sich nicht auf die öffentlich-rechtlichen, gesagt wird, dass sie einfach nur zum Muskelaufbau da sind. So fuck it, nein, hat nichts nur mit Muskeln zu tun. Es geht um viel, viel mehr. Kriegt das endlich in eure Schädel rein, ey. Es geht nicht nur darum, dass ihr aussieht wie Arnold Schwarzenegger oder Dwayne The Rock Johnson. Nein, es geht einfach darum, dass ihr gesund seid, dass euer Immunsystem gestärkt ist, dass eure Hormone flutschen, wollte ich schon sagen, aber das ist wirklich sehr schlecht ausgedrückt, dass die im Balance bleiben, weil die natürlich auch sich daraus mitbilden. Es ist ein essentieller Baustoff, sodass an dieser Stelle mein Plädoyer case closed.
Es ist so, so wichtig. Also ich bin auch immer so, gerade im Coaching habe ich das ganz oft, dass die Leute dann sagen so, ja, sie brauchen Proteine für die Sättigung und das ist ja so wichtig für den Muskelaufbau. Ich denke mir so, ja, aber. Ne? Und dann so, best case, wenn dann die Leute krank sind und dann anfangen nur noch irgendwie Brezel zu essen und Cola zu trinken oder so. Und ich sage, gerade jetzt brauchst du Proteine. Und dann so, hä, wieso? Und dann, der Körper ist auf eine bedarfsgerechte, nicht zu übermäßige Proteinzufuhr, da kommen wir später noch drauf, warum übermäßig auch nicht gut ist, aber er ist darauf angewiesen, denn es zählt nicht nur für Muskel- und Bindegewebe, also Muskeln, Sehnen, Haut, Haare, Nägel, sondern es ist auch unfassbar wichtig für dein Immunsystem. Es stärkt dein Immunsystem, weil die essentiellen Aminosäuren die Bildung von Antikörpern fördern und auch andere Immunproteine. Und gleichzeitig, das, was du auch gesagt hast, Thema Hormone, Hormon- und Neurotransmitterproduktion. Also Aminosäuren sind zum Beispiel Vorstufen von wichtigen Botenstoffen wie Adrenalin, Serotonin, also dein Happy-Hormon, also Glückshormon, sagt man ja auch, Melatonin, auch eine Vorstufe von Melatonin, das heißt dein Schlafhormon und auch ganz, ganz viele andere Hormone. Und ein wichtiger Faktor, den ich auch immer sehe und den wir auch sehr, sehr viel in Studien hatten, ist das Thema Sarkopenie. Wir brauchen da gar nicht drauf gucken, dass es irgendwie nur ältere Menschen betrifft, sondern das Sitz kann auch schon viel, viel früher sein. Das heißt, wenn du zu wenig Protein zuführst, also einen Proteinmangel hast, verlierst du Muskelmasse. Und das ist sogenannte Sarkopenie, Verlust von Muskelmasse und damit auch unfassbar viel Funktionalität im Alltag, weil du einfach nicht mehr so beweglich bist, du hast die Kraft und die Muskulatur nicht. Und man sieht auch schon, dass wenn beispielsweise, das ist jetzt bei jemandem 65 plus, alleine schon 5 Tage Bettruhe, einfach mal krank sein, nicht bewegen, kann auch einfach eine depressive Episode sein, wenn man nicht aufsteht, kann dazu führen, dass du bis zu 20%, also 1/5 deiner Beinmuskulatur verlierst.
Ja.
Also das einfach mal wirklich auch zu sehen, wie wichtig es ist, genug Protein zuzuführen, weil Sarkopenie ist real. Also es ist wirklich ein extremes Thema und es wird auch viel zu wenig drüber gesprochen.
Guter Punkt, das ist, was mir im Alltag oft begegnet oder meine persönliche Erfahrung ist, die ist natürlich nicht übertragbar auf die Allgemeinheit, aber aufgrund dessen, dass gerade Ärzte und Ärztinnen so wenig über Proteinmangel und deren Konsequenzen reden, generell über Ernährung, weil sie natürlich auch wenig Ahnung davon haben, oder die meisten wenig Ahnung davon haben, meine Erfahrung, ist das Problem, dass wenn man dann selber als Trainerin oder Coachin, wie auch immer, davon spricht, dass Proteinmangel ein großes Risiko ist für verschiedene, nicht nur altersbedingte, sondern auch generelle Erkrankungen, also Immunsystem natürlich, Anfälligkeit, aber auch die Sarkopenie beispielsweise, dass die Menschen einem nicht glauben, weil sie diese Themen nicht von ihren vermeintlichen ExpertInnen hören, also den Menschen in weißen Kitteln, und dann aber Trainer, Trainerinnen, ErnährungsberaterInnen deutlich in der Kompetenz unter Ärzte, Ärztinnen stellen, weil die so wirklich der heilige Gral der Gesundheit für sie darstellen und lange natürlich auch genauso, wie sagt man, hofiert worden, was natürlich in ihren Expertenbereichen auch absolut richtig und wichtig ist, wenn es um wirklich entsprechende Punkte geht. Aber in der Ernährung ist ja auch nicht ohne Grund ErnährungswissenschaftlerInnen, ErnährungsberaterInnen etc. gibt, die sich explizit nur mit diesem Thema beschäftigen. Und genau das ist für mich ein großes Problem, dass wenn ich was sage, wird es als minderwertig von der Qualität des Wissens abgetan, aufgrund dessen, dass sie das von ihren Ärzten und Ärztinnen noch nie gehört haben. Und das finde ich schwierig und bin ich ehrlich, bin ich manchmal auch müde zu sagen, weil ich dann schon merke, ey, ich habe keinen Bock, es ein fünftes Mal zu sagen. Ich habe dir einen Grund genannt, der ein großes Risiko für dich darstellt und als erste Behebung eine große Möglichkeit bietet, mit wenig Aufwand schon mal viel Effekt zu erzielen. Und du machst es nicht, weil du denkst, deine Ärzte und Ärztinnen sagen es dir nicht. Was soll ich tun, Junge? Also, was ist, ne? So, das ist tatsächlich ein großes Problem, was ich finde, dass, wie du sagst, zu wenig drüber gesprochen wird und dann vor allem auch von Expertinnen drüber gesprochen wird. Und es immer noch diese ständigen Beiträge gibt. Man kommt da gar nicht hinterher auf Social Media, wenn irgendwelchen Nachrichtenmagazine, Zeitschriften etc., egal jetzt ob öffentlich oder privat, dann schon wieder über diesen Protein-Hype reden, aber den so niedermachen im Sinne von, so viel Protein brauchst du gar nicht. Du denkst immer, du brauchst so viel, aber überhaupt nicht verstehen, was sie da für Informationen teilen. Wer nicht aktiv ist, wer aktiv ist, wer Hobbysportlerin ist, wer Leistungssportlerin ist, etc. Also das wird überhaupt nicht in Relation gesetzt und erklärt, sodass viele denken, ja, das trifft ja nicht auf mich zu. Ich mache ja nur so ein bisschen Zumba. Das hat jetzt ja nichts mit Sport richtig viel oder mit Leistungssport zu tun. Naja, du trainierst schon auf eine Leistung hin, ne? Du bist schon aktiv regelmäßig. Das ist schon auch Leistung. Leistungssport heißt nicht, dass du nachher bei Olympia teilnimmst. Das ist Profi- und Spitzensport. Deswegen, das nervt mich manchmal so ein bisschen.
Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also vor allem, wenn man sich beispielsweise das, was du angesprochen hast, mit Arzt und Ärztinnen, im Medizinstudium de facto haben die basic, was mit Ernährung zu tun. Also ich habe mehrere Ärzte, Ärztinnen jetzt im Freundeskreis und ich weiß, was im Medizinstudium passiert. Und die müssen ja auch so viel einfach lernen. Aber die haben in der Regel nicht die Spezialisierung. Das heißt, man muss sich dann schon auch weiterbilden als Ernährungsmediziner, Medizinerin und dann auch in die spezifischen Details reingehen. Also ich mache das jetzt aktuell auch mit Ernährungsmedizin, einfach weil ich sage, ich will es ganzheitlich verstehen und auch in der Tiefe verstehen. Und auch wenn ich dann jemand werde, die dann im Labor steht mit ihrem Kittel, aber trotzdem das auch nach außen transferieren. Ja. Und dass das dann immer noch so ist, dass ich gehe zu meinem Allgemeinmediziner in die Praxis und erwarte, dass der alles weiß. Das ist auch, der Anspruch ist einfach auch viel zu hoch, weil man ja schon merkt, was das ganze Thema, wie komplex das ist, und das braucht einfach auch die Tiefe und wir können einfach nicht alles bedienen. Und das auch mal ein bisschen Hirn einschalten und ein bisschen überlegen, wer sagt mir das eigentlich gerade und was ist da für eine was ist da für eine Substanz dahinter? Und nicht zu sagen, naja, der hat halt einen Stempel Arzt oder Ärztin, die muss halt alles wissen.
Ja.
Nee, wir können nicht alles wissen. Du weißt doch auch nicht alles.
Nein, um Gottes Willen. Shoutout an meinen Hausarzt, der ganz klar sagt, was er weiß und was er nicht weiß, was ich sehr liebe, warum ich gern bei dem bin. Weil wenn ich ihn was frage, sagt er ganz klar, weiß ich nicht. Ich kann ihn jemandem sagen, der es weiß. Oder eine Frau sagen, eine Person sagen, die es weiß. Ich weiß es nicht. Und das finde ich so toll, weil da fühle ich mich wirklich gut aufgehoben. Ich fühle mich gut aufgehoben, wo jemand ganz klar benennt, was er nicht weiß. Weil alles andere bringt halt nichts. Kommen wir mal an die Zahlen, Daten, Fakten, was den Proteinbedarf angeht. Viele werden es schon mal gehört haben, gerade diejenigen, die aktiver sind in der funktionalen Fitness oder auch im Hybrid Racing. Manche werden es immer mal wieder hören, aber sich noch nicht so richtig eingeprügelt haben und nicht so richtig gemerkt haben. Deswegen können wir einmal darüber sprechen, was so die Empfehlungen sind. Die allgemeine Empfehlung von der DGE, meiner Lieblingsinstitution, wenn es um Ernährung geht, die sehr viel Kohlenhydrate empfehlen, weil ist ja Energielieferant. Das war das war zynisch gemeint hier, das war jetzt nicht hochlobend. Die empfehlen durchschnittlich für die Bevölkerung 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das bezieht sich aber auch auf das einfache Leben, also dass du lebensfähig bist. Das bezieht sich nicht darauf, dass du gut lebst, geil lebst, fit bist und gesund bist. Diese Empfehlung basiert auf Leben. Also nur damit
das. Es ist tatsächlich, ja, ich glaube, das ist wirklich nochmal ganz, ganz wichtig, dass wir schauen, es bezieht sich auf wirklich normalgewichtige, gesunde Menschen und es basiert vor allem auf Studien, also sogenannten Stickstoffbilanzstudien, dass man da guckt, wie viel Protein ist nötig, um Abbauprozesse auszugleichen. Das heißt, da geht es nicht um Gesunderhaltung oder irgendwas aufzubauen, sondern wirklich um das Minimum, was eigentlich nicht reicht. Und damit ist auch ein Muskelschutz nicht wirklich realistisch, denn wenn wir genauer hingucken, brauchen wir mindestens, und da berücksichtigen wir keine Aktivität, kein Alter, keine Krankheiten, wir brauchen mindestens 1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Alles darunter dürfte gerne mal geupdatet werden.
Und diesen Text könnt ihr euch copy-pasten, den könnt ihr mit AI euch sicherlich rausziehen irgendwie. Denn den könnt ihr unter jeden Ernährungspost, den ihr auf Instagram findet, von irgendwelchen Institutionen, Zeitschriften etc. hauen, weil die nämlich immer die 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht als den Richtwert, dass ihr euch danach einfach richten sollt, dann reicht's schon. Nein, tut es fucking nicht nochmal. So, sorry.
Ja, also ich glaube, das ist einfach nochmal wichtig. Also wirklich 1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, weil es eben vor allem auch nicht den Mehrbedarf berücksichtigt. Ja. Also Thema Alter, wir hatten es vorhin gesagt, Sarkopenie, großes, großes, großes Thema. Krankheit aber auch, der Mehrbedarf, weil die meisten fangen dann an, nämlich weniger Proteine zu essen. Ganz, ganz schlimm.
Ja, wie du schon
sagtest.
Kraftsport
sowieso. Ne? Also ganz ehrlich, lassen wir auch die Kirche im Dorf. Wir werden alle nicht aussehen wie Arnold Schwarzenegger, wenn wir also nicht einfach nur mit Ernährung, ne? Sind wir ehrlich.
Da brauchst du schon ein bisschen was anderes, ja.
Und bei Frauen eh nicht. Also wenn ich dann höre, ich habe Angst, bulky zu werden oder so. Nein, 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 das dauert ewig.
Ja.
Genau. Also wenn wir dann aber genauer in die Studien reingucken, ist es nämlich so, dass wenn wir vor allem jetzt mal so in unsere Bubble gehen, ne, Sportlerinnen, funktionale Fitness, man sagt so in der Regel 1,2 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also im Kraft- und Ausdauerbereich. Wobei, wenn man genauer hinschaut, also neuere Meta-Analysen, also wirklich die großen aussagekräftigen Studien, die ganz, 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 ganz viele Studien zusammenfassen und auf den Kern bringen, die sagen, dass man 1,6 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht braucht. Für Muskelaufbau ist das ein Optimum an Zufuhr pro Tag.
Für alle, die schon mal in ein Ernährungscoaching gegangen sind oder vielleicht auch sich einen Plan geholt haben, ihr werdet es kennen, dass die meisten in der Regel erstmal mit 1,8 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht mit euch arbeiten, um einfach zu gucken, okay, wie geht es euch, wie funktioniert es, wie arbeitet euer Körper, wo steht ihr überhaupt vom Verbrauch her? Das ist so der Standardwert, der erstmal angesetzt wird, damit man überhaupt ans Arbeiten kommt, beziehungsweise in den meisten Fällen zu 100% safe die Proteine erhöht. Außer eben die anderen Fälle, da kommen wir aber später noch zu. Wenn es dann um zu viel geht, denn das, darüber sprechen wir auch gleich noch, was zu viel ist denn dann wirklich. Wenn wir über adipöse Menschen sprechen und wenn es ums Abnehmen geht, dann ist auch in der Regel der Standard 1,2 bis 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, hat vor allem auch mit der Sättigung und Muskelerhalt zu tun, weil in den meisten Fällen, wenn die Menschen sehr viel Gewicht haben, relativ gesehen, dann geht es vor allem darum, erstmal Gewicht runterzubringen, weil das der größte Faktor für ihre Gesundheit ist, den man verbessern möchte. Und dann geht es da gar nicht groß um die Verhältnisse, wie beispielsweise im Kraftausdauerbereich, dass man jetzt sagt, okay, wir setzen jetzt hier den Fokus auf Muskelaufbau, sondern wirklich erstmal auf Gewichtsreduktion. Das muss man ja ganz klar hervorheben. Und dann, wie gesagt, 1,2 bis 1,5 Gramm ungefähr. Das ist da vor allem wichtig. Wenn wir zum Sättigungseffekt kommen, Ela, da bist du vor allem auch Expertin. Wie geht es da mit dem Protein?
Also es ist super spannend, also gerade was du auch angesprochen hast, ne, Thema Abnehmen, man möchte da ein bisschen die Sättigung auch unterstützen, gerade Thema auch Volumen und vor allem sieht man einfach auch, dass Proteine mehr sättigen als Kohlenhydrate und Fette, weil es nachweislich Sättigungshormone wie zum Beispiel Leptin stärker stimuliert und das Hungergefühl hormonell unterdrückt wird. Allerdings zeigen hier auch wieder Studien, also vor allem die Übersichtsarbeiten, die einfach wieder aussagekräftiger sind als Einzelstudien und auch vor allem längerfristige Studien zeigen, dass dieser Effekt über die Zeit abnimmt. Das heißt, der Körper gewöhnt sich ja auch an eine größere Menge Proteinzufuhr, sprich, dass eine langfristig hohe Proteinzufuhr nicht automatisch wirksam ist, wenn es um das Sättigungsgefühl geht, sondern man muss auch immer wieder ein bisschen individuell schauen, vor allem auch, dass man eine gute Nährstoffbilanz hat. Das heißt, wir brauchen ja nicht nur Proteine, sondern wir brauchen auch Kohlenhydrate, wir brauchen auch Fette und es geht vor allem ja natürlich auch ums Thema Volumen, also Stichwort natürliche Lebensmittel, womit wird der Magen eigentlich gefüllt? Es ist ähnlich ja auch bei Proteinen. Habe ich da so ein Mini-Riegel irgendwie im Bauch liegen, der so vor sich hingärt oder habe ich richtig geile natürliche Proteinquelle mit Volumen, Gemüse, Obst? Natürlich macht das mehr satt. Der Magen will voll sein. Hallo.
Ja. Also diese Drogeriemarktriegel mit den hohen Prozentanteilen Fett könnt ihr gleich wieder zurückbringen. Den braucht ihr nicht. Der hat nichts mit Sättigung zu tun. Der kann mal zwischendurch helfen, klar. Aber wenn wir hier über langfristige Effekte und auch nachhaltige Routinen für die Ernährung, dann auf jeden Fall immer die Mahlzeiten mit den unverarbeiteten Lebensmitteln zu fokussieren. Wenn wir ans obere Limit kommen. Ich habe tatsächlich noch nie jemanden im Coaching gehabt, die zu viel Proteine gegessen haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wie ist es da mit dem oberen Limit? Also was ist wirklich zu viel? Und vor allem, dann können wir schon mal über Symptome und Side-Effekte wahrscheinlich reden.
Tatsächlich ist es so, es gibt ein oberes Limit, wo man einfach sagt, es ist jetzt nicht per se schädlich, aber man sagt, alles über ungefähr so 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht hat keinen zusätzlichen Effekt. Ja, es ist vor allem wichtig fürs Abnehmen, wenn man zum Beispiel weiß, dass alles über 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht nicht unbedingt sinnvoll ist, weil es zum Teil auch kontraproduktiv sein kann, sprich, dass wir negative Effekte haben können, wenn wir zu viel essen. Du hast ja gerade schon gefragt, also wir gehen gleich auf die Side Effects ein, aber ich habe tatsächlich auch Menschen im Coaching, die zu viel Protein essen. Es sind, und da komme ich später auch drauf, es sind vor allem oft Frauen, weil sie kompensieren ihre Kohlenhydratphobie und sagen, dann esse ich halt mehr Proteine, weil ich bilde mir ein, dass ich mich voller und satter fühle. Mhm. Aber eigentlich habe ich Angst, dass die Kohlenhydrate mich dick machen. Mhm. Und ich weiß nicht, und Fett macht ja auch Fett und dann esse ich lieber mehr Protein.
Verstehe.
Und das bringt halt überhaupt nichts, weil du riskierst halt ganz viel, aber da kommt halt später noch. Was wirklich, wirklich wichtig ist, auch gerade dieses Thema obere Limit, ich hatte es jetzt neulich im Coaching, zum Beispiel jemanden, wo wir dann auch nochmal in die Blutwerte reingeschaut haben und da wurde eine nicht-alkoholische Fettleber festgestellt in Kombination mit einer angehenden Insulinresistenz, also die Werte waren schon sehr auffällig und da zum Beispiel ist es super wichtig, dass man eine moderate Proteinzufuhr hat und nicht zu viel, weil es eine erhöhte Gluconeogenese geben kann und eine Beeinträchtigung der Insulinsensitivität.
Ja.
Das heißt, wenn wir da zu viel Protein zuführen, ist es sogar kontraproduktiv für seinen individuellen oder ihren individuellen Gesundheitszustand.
Ja.
Und das ist einfach nochmal ein Faktor, der vor allem auch mittel- und langfristig sehr wichtig ist. Aber es gibt natürlich auch die Symptome, die direkt auftreten, auch kurzfristig, wenn wir zu viel Protein zuführen.
Die meisten kennen es wahrscheinlich, das ist mir auch schon mal passiert, Verdauungsprobleme, Darmprobleme, dass der sich beschwert, weil da natürlich einfach sehr viel Blähungen auch stattfinden, auch das kennt man wahrscheinlich, so ein Völle- oder eher Verstopfungsgefühl, Durchfall kann auch natürlich passieren.
Auch eine ganz kurz, was richtig eklig ist, so richtig schwefelhafte Blähungen, also wenn das richtig riecht wie faule Eier,
ja,
das
geil.
Ist richtig eklig.
Kennst du auch, wenn man Haustier hält, vom Hund eventuell, die kriegen natürlich auch sehr proteinreiche Nahrung, auch wenn da mal ein bisschen mehr stattfindet oder wenn man mal so ein bisschen proteinreiche Lebensmittel füttert, dann gibt's geile Fürze. Stärkt jede Beziehung zwischen Hund und Mensch und auch zwischen Mensch und Mensch.
Ja.
Weil eben im Vergleich wenig Ballaststoffe aufgenommen werden, also die natürlich auch für die Verdauung relevant sind, beziehungsweise im Darm natürlich dann noch sich entfalten. Auch da merkt man das. Mir ging das tatsächlich auch so, was ich aber auch kenne beispielsweise, das hat aber jetzt auch nicht unbedingt weniger mit schon zu viel zu tun, aber auch ein Anzeichen, dass man natürlich relativ viel Protein isst, ist auch, wenn ich so lange Cardio-Sessions habe beispielsweise, wenn ich meine Intervalle auf dem Bike fahre und dann sehr viel schwitze, ich gehöre zu den Vielschwitzerinnen, dann habe ich schon mal so einen Ammoniakgeruch, weil natürlich nicht nur rein die Organe arbeiten, sondern auch einfach über den Schweiß manches abgetragen und ausgestoßen wird und dann riecht es einfach wie Katzenpisse. Kann ich anders sagen.
Ja, und ich glaube, das, was man auch hat, ist ja so ein bisschen dieser Keto-Mundgeruch, ne? Also ist mir auch mal, ich habe auch mal eine Phase mal gemacht, weil ich habe ja auch alle Ernährungsformen einfach mal getestet, um zu gucken, was da alles so gehypt wird und wie das funktioniert. Und da habe ich aber auch so ketogen ernährt und das ist einfach per se ja Low Carb und High Protein, ja, meistens viel, sehr viel Fett auch, aber und vor allem durch das Protein, beim Abbau von Proteinen fallen ja auch einfach fallen ja Nebenprodukte an. Und das ist unter anderem ist es eben auch Ammoniak. Und das führt halt zu diesem ekelhaften Mundgeruch. Also das ist auch so etwas, wenn dein Umfeld vielleicht dir zu oft ein Kaugummi anbietet, dann solltest du dir vielleicht auch mal Gedanken machen.
Gibt es oft bei Menschen mit, wie sagt man, Ernährungsproblemen? Nee. Wenn man so Bulimie, Magersucht etc. hat, die riechen tatsächlich oft auch aus dem Mund, aus verschiedenen Gründen, aber gerade wenn sie dann auch noch auf sehr viel Eiweiß setzen, weil sie, wie gesagt, so eine Kohlenhydratphobie haben und vielleicht gar nicht mal zu wenig essen, sondern einfach nur die Makronährstoffe auch sehr hart in der Nicht-Balance sich befinden, dann kennt man das auch, diesen Mundgeruch einfach tatsächlich. Ja, genau.
Ja, daneben ist halt auch Thema Dehydration, ne? Also vor allem auch erste Anzeichen können sein Kopfschmerzen, einfach weil der Eiweißstoffwechsel die Wasserbilanz belastet. Der Durst steigt, man hat auch mehr Wasser lassen, also es wird mehr Harnstoff produziert. Und deswegen ist auch genug Trinken so unfassbar wichtig, um das auszugleichen. Und das Gleiche, was auch passieren kann, und das habe ich tatsächlich auch öfters mal erlebt, gerade wenn die Leute meinen, irgendwie Proteinzufuhr primär durch Shakes oder sowas zu gewährleisten. Was wirklich richtig, also ich habe Proteinpulver bei mir in der Vorratskammer, aber ich nutze es irgendwie fast gar nicht mehr, weil es geht mit einer natürlichen Ernährung, bin ich eigentlich auch fast immer über meiner Proteinzufuhr, wenn ich das einfach gescheit mache. Das Problem ist, gerade so diese ganzen Whey-Pulver und so weiter können halt auch zu Hautunreinheiten führen. Also gerade diese ganzen zugesetzten Produkte und viele Milchprodukte, also zu viel einfach, wenn man primär vor allem auf Supplements guckt, weil da auch viel Chemie drin sein kann, führt zu Hautunreinheiten und auch Akne. Also wenn du vielleicht auch ein bisschen mehr Pickel hast als sonst, das ist vielleicht auch ein Anzeichen, dass du mal deine Proteinquellen überprüfen solltest.
Ja, gerade die minderwertigen Supplements, ich nenne jetzt keine Namen, aber ja, wo die Zutatenliste vor allem aus vielen Zusatzstoffen besteht, die entweder geile Farbe machen, süßen Geschmack machen oder sonstiges. Kennen einige, glaube ich. Aber ja, da, ach, ich bin dann schon wieder in Gedanken bei Darmproblemen. Auch das ist ein Problem bei den Marken, die so sehr auf es schmeckt süß, du musst mehr davon essen setzen. Auch das sind viele Probleme, die damit einhergehen können. Aber das beschränkt sich jetzt nicht nur auf zu viel Protein, sondern auch auf die falschen Marken.
Oder eben dieser, ne, dieses, ja, und dann trink morgens einen Shake und abends einen Shake und dann ess nur eine Mahlzeit und dann hast du Shake, Shake, Shake und dann ist es so, ja, es ist super funktional, funktional im Sinne von, ich muss mich um nichts kümmern und ich muss keine Mahlzeiten vorbereiten, aber dass du deinem Körper damit gerade gar nichts Gutes tust, das ist vielleicht nochmal ein größeres, anderes Thema.
Diejenigen, die jetzt schon wieder Angst haben, weil sie einen Shake am Tag trinken, unter Umständen seid ihr nicht gemeint. Das hängt natürlich davon ab, ob es nur bei dem Shake bleibt oder ob ihr auch vollwertige Mahlzeiten oder gleiche ganze Mahlzeit natürlich esst. Wichtig ist, wie gesagt, die Mahlzeit. Und das sollte immer das oberste Ziel sein. Was manchmal passieren kann, das kennt ihr vielleicht auch aus dem Coaching, das wird auch mit Sicherheit ab und an mal bei uns stattfinden, dass wenn man wirklich jemanden hat, eine Person hat, die zu wenig Proteine isst und aber überhaupt noch nicht in der Lage ist, Mahlzeiten sich zuzubereiten beziehungsweise von ihren Mahlzeiten Abstand zu nehmen und diese schon zu optimieren, dass man manchmal kurzfristig mit einer Lösung arbeitet, um einfach schon mal mehr Proteine reinzubekommen, weil Nährstoffmangel, weil Side-Effekte von zu wenig Protein einfach so groß sind. Aber dann ist immer das nachhaltige Ziel, dass man auf komplette Mahlzeiten switcht und auf Mahlzeiten das Ganze umbaut tatsächlich mit der Zeit. Das hängt aber auch oft von den Personen ab, mit denen man arbeitet und von deren Fähigkeiten oder auch Ressourcen vielmehr, geht eher um Ressourcen, schon Veränderungen umsetzen zu können und in den Alltag zu integrieren. Deswegen ist es da auch wieder individuell. Aber in jedem Fall immer das Ziel Mahlzeiten und nicht Shakes als Mahlzeit.
Vor allem, ja, genau, das Thema ist es eben, ne? Also es geht vor allem um Ressourcen. Wenn ich zum Beispiel die Mutter habe, die irgendwie 3 Kinder, Vollzeitjob und dann sagt, es fällt ihr schon schwer, irgendwas zu frühstücken. Ich sage, hey, es ist so wichtig, auch Proteine zuzuführen. Dann macht ihr wenigstens einen Shake morgens oder wenigstens auf dem Weg zur Arbeit, dass du irgendwas trinken kannst, was dir Energie gibt, aber gleichzeitig willst du auch abnehmen. Das heißt, eine Kombination komplexe Kohlenhydrate, Proteine einfach als Shake gemacht. Totally fine, besser als nichts. Ne? Aber es geht eben, Thema Dosis ist das Gift und vielleicht ganz gute Überleitung auch.
Ich wollte gerade sagen,
Thema, was passiert eigentlich langfristig, wenn wir langfristig also wirklich immer viel zu viel Proteine zuführen. Man sagt immer so viel hilft viel, bla bla, Mythen und so. Wenn wir dauerhaft exzessiven Konsum haben, also die Nieren werden mehr belastet. Also es ist nicht so, wie immer viele sagen so, zu viel Protein ist nicht gut für die Nieren. Moment mal. Also wenn wir gesund sind, ne, lassen wir die Kirche im Dorf. Es geht vor allem darum, wenn du Vorerkrankungen hast. Und manche wissen auch gar nicht, dass sie diese Vorerkrankung haben, weil sie sich zu wenig mit ihrer Vorsorge beschäftigen. Kleiner Reminder. Aber wenn du zum Beispiel in eine bestehende Nierenerkrankung hast, dann ist es nicht so sinnvoll, weil du hast eine erhöhte Ausscheidung von Harnstoff. Und da musst du einfach aufpassen bei zu viel Protein. Und du hast einen erhöhten Kalziumverlust über Urin, weil du eben diese Harnstoffausscheidung hast, die möglich ist. Und das ist ein riesengroßes Problem für Osteoporose, also Knochenabbau, Knochenschwund und auch für Nierensteine tatsächlich. Vor allem, wenn deine Kalziumzufuhr nicht stimmt. Das heißt, hast du eigentlich einen Blick darauf, wie du Kalzium zuführst? Das heißt nicht hier wieder, und wieder Achtung, wenn wir jetzt hier wieder über irgendwelche Mineralstoffe reden. Ich rede jetzt nicht von Supplements. Ich rede nicht davon, hast du eine Kalziumtablette in deiner Schachtel, sondern darum, isst du Milchprodukte, hast du Käse dabei, hast du vielleicht Kalzium angereichertes Wasser und. Das heißt, hier ist wirklich Ernährung ist der Schlüssel und nicht irgendwelche Supplements. Habt das aber auch im Blick.
Da übrigens Shoutout, nachdem ich an meinen Hausarzt schon Shoutout rausgehauen habe, an meinen Rheumatologen, also ich habe keinen Rheuma, an den Rheumatologen, wo ich war, zur Diagnostik, weil der hat nämlich unter anderem auch das alles abgecheckt, weil er natürlich er hat eine sehr umfangreiche Anamnese gemacht, wirklich richtig gut, war ich wirklich richtig zufrieden, habe mich gut betreut gefühlt und hat alles abgecheckt, um eben aufgrund meiner Schmerzen und Probleme, die ich genannt habe oder Symptome, die ich genannt habe, abzuchecken, ob Nierenerkrankung vorliegt, ob irgendetwas auch in Disbalance ist, ich zu viel, zu wenig esse, ob ich sehr viel ausscheide, also Urin, alles, was wir getestet haben oder was er getestet hat, ich habe ja nur mitgemacht, ich musste ja nur liefern quasi, hat stattgefunden. Deswegen auch da, ja, geht zu eurer Vorsorge regelmäßig, geht zu euren Ärzten, lasst euch gut betreuen und beraten, fragt auch mal nach, lasst euch Dinge erklären, um selber ein Verständnis zu entwickeln und vor allem auch euch und euren Körper wichtig zu nehmen. So, das an dieser Stelle.
Ja. Ich glaube, das ist halt einfach super wichtig, ne? Also gerade so Thema auch Leber und Niere, weil sie einfach auch überfordert sein können durch die Abbauprodukte vor allem. Also gerade Stickstoff, Ammoniak beim Proteinabbau, Arteriosklerose ist ein Thema, Herz-Kreislauf-Erkrankung. Ja. Wenn vor allem, das sehe ich ganz oft, wenn dann eher dieser Ketogen-Hype kommt, weil die meisten, aber ihr fresst dann einfach Fleisch ohne Ende und dass zu viel rotes Fleisch beispielsweise und zu viel Fette nicht gut sind, ne, es gibt einen Zusammenhang, es ist noch nicht genug erforscht, aber es kann einfach nochmal ein Risikofaktor sein. Und eben das, was ich vorhin schon angeteasert habe, was ich so unfassbar wichtig finde und was ich auch wirklich sehr empathisch, aber trotzdem auch sehr rigoros betreue, ist dieses, ich esse ganz viel Protein, weil ich eigentlich Angst habe vor Kohlenhydraten und ich rede mir das schön, ja es macht mich satter und ich fühle mich einfach besser.
Gesund. Man braucht es ja.
Es ist ja so gesund, ne? Es ist bei Frauen vor allem leider bei Frauen, bei Männern auch ein Thema, aber bei Frauen vor allem zu Lasten der Energieaufnahme, also Stichwort Red S, also wirklich das Energiedefizit, mangelnde Energieverfügbarkeit im Sport, was langfristig wirklich, wirklich schädlich ist. Das heißt, wenn du zu viel Protein isst, hast du vielleicht einfach den Side-Effekt, dass du zu wenig Kohlenhydrate isst. Und Leute, Mädels, ihr braucht Kohlenhydrate, um zu performen. Also ich sehe das zum Beispiel, wenn sie sich so langsam rantrauen, nicht mehr im Fastenmodus zu trainieren, sondern morgens dann doch mal Banane, Dattel, Reiswaffeln zu essen. Und dann kommen sie zu mir nach ein paar Wochen und sagen so, am Anfang, da war mir richtig schlecht. Und ich denke mir so, ja, dir war schlecht, weil es psychologisch war, weil du denkst, ich muss jetzt was essen, sondern es war nicht die Banane, weil dir schlecht war. Und sie kommen dann zu mir und sagen, krass, ich habe voll Energie, das hat voll Spaß gemacht.
Liebe ich auch.
Wenn du das nicht machst und diese mangelnde Energieverfügbarkeit hast, weil du denkst, Proteine können das alles kompensieren, du hast eine eingeschränkte Stoffwechselregulation, du wirst Zyklusstörungen bekommen, also ich sag nicht nur kann, sondern du wirst, weil dein Körper einfach die Energie nicht mehr hat und deine Leistung fällt einfach drastisch ab, bis hin zu Verletzungen oder richtig raus. Also es kann passieren, dass dein Körper dann irgendwann wortwörtlich die Reißleine zieht. Mir ist es vor ein paar Jahren passiert, weil ich einfach extrem viel gearbeitet habe, viel trainiert habe, nicht auf meine Ernährung geachtet habe wie sonst und es hat mir die Achillessehne gerissen. Also Leute, es ist wirklich ernst.
Ich habe gerade mein Frühstück auch nochmal angepasst. Das besteht aktuell aus Quark, ein bisschen Honig, ein bisschen viel Honig, aber weil, Entzündungshemd und auch guter Süßstoff für mich, für den Quark beispielsweise. Beeren oder Obst in der Regel. Dann vorher hatte ich noch Nüsse aktiv drinne, ein paar habe ich noch drinne und dann zartbitter Schoko Raspeln oben drüber, weil für den Geschmack und einfach eine kleine zartbitter Einheit am Tag ist okay für mich, von der Balance der Lebensmittel und auch von den Makros. Und dann habe ich schon immer gemerkt, das sättigt natürlich nicht so lange, ne? Und habe jetzt auch da nochmal explizit Granola, also Kohlenhydrate hinzugefügt, selbstgemachtes Granola, damit ich einfach nicht nur generell, meine Kohlenhydrate waren schon gut über den Tag verteilt, also in Summe, sondern auch über den Tag verteilt einfach ausreichend Kohlenhydrate esse. Also das nochmal kurz zum Thema Kohlenhydrate. Habt da keine Angst davor, denn die sind wichtig und richtig und haben ja einen Sinn und Zweck. Der wird nicht erfüllt, wenn ihr zu wenig esst. Und zu wenig ist jetzt natürlich erstmal total vage benannt. Wir haben aber auch andere Episoden, wo wir darüber sprechen, wie viel Makronährstoffe für welches Aktivitätslevel oder Sportart auch relevant sind oder eine generelle Vorgabe bilden können. Das heißt, da könnt ihr nochmal rein switchen und euch diese auch anhören. Und dann haben wir natürlich mit Ela auch eine Expertin, mit der ihr zusammenarbeiten könnt, wenn ihr das Problem habt, weil sie euch nicht nur aus Erfahrung, sondern auch mit Fachwissen dort anleiten und wieder in eine bedarfsgerechte und ausbalancierte und vor allem gesunde Ernährung bringen und führen kann. So, das an dieser Stelle kurz einmal Werbung.
Ja, ich glaube, wichtig ist dabei noch, wir kommen jetzt gleich nochmal genau dran, wie wir das am besten timen müssen und mit der Verteilung über den Tag und nicht auf einmal und so weiter. Wichtig ist nochmal, nur Proteine geben die halt, machen halt auch nicht Muskeln, ne? Also zu denken, die Muskeln wachsen über Nacht, weil du Proteine isst, also Krafttraining ist der essentielle Stimulus für Muskelaufbau. Das heißt, erst dadurch wird Protein sinnvoll in Muskelmasse überführt. Sprich, du hast eine klare Abhängigkeit von Training zu Proteineffizienz und damit eine wirklich fundierte interdisziplinäre Sicht. Das heißt, Ernährung wirkt nur in Abhängigkeit von Bewegung. Also wirklich auch Ernährung und Bewegung. Das ist einfach unabdingbar. Es gehört zusammen. Und nur zu sagen, einfach nur mehr Protein essen, lässt die Muskeln nicht wachsen. Einfach so kleiner Zwinkersmiley, hört ihr nicht, seht ihr nicht, aber ich transferiere euch das jetzt einfach mal aufs Ohr. Jetzt aber zum Thema, damit wir hier mal ein bisschen Gas reinbringen. Wie wollen wir denn Proteine eigentlich über den Tag verteilen? Wir haben gerade schon gehört, ein gutes Frühstück ist optimal. Das heißt, am besten schon im Frühstück so 20 bis 40 Gramm Protein zu integrieren. Ich sage immer so gerne, versuch morgens am besten schon 30 Gramm zu decken, weil dann fällt es dir leichter, deine Tagesbilanz zu erreichen. Weil wenn du schon bescheiden reinstartest, dann wird es hinten raus meistens nicht besser. Es
Das
ist
wünsche ich
einfach
mir auch schon mal,
wichtig,
ja.
ja, weil es ist einfach wichtig, vor allem über den Tag verteilt, optimiert, also es muss nicht sein, da kommen wir gleich noch drauf, aber es optimiert einfach nochmal die Muskelproteinbiosynthese. Die kannst du damit kontinuierlich fördern, dass wenn du zum Beispiel über 3 bis 4 Mahlzeiten, manche brauchen mehr, manche weniger. Ich esse zum Beispiel, ich glaube aktuell so 6 Mahlzeiten am Tag, aber ich brauche einfach alle 2, 3 Stunden was, sonst werde ich hangry. Das ist einfach bekannt. Aber man sagt so 3 bis 4 Mahlzeiten mit 20 bis 40 Gramm Protein. Wenn du das hochrechnest, merkst du, oh ja, damit kann ich sogar sehr schnell, sehr smart meinen Proteinbedarf decken.
Aber auch im Verhältnis, wenn du 3 Mahlzeiten hast und hast deine 20 Gramm Protein beispielsweise, dann bist du halt auch nur bei 60 Gramm. Also deswegen, Leute, immer mal nachrechnen, ruhig mal checken, sei es durch Tracken oder aber auch simples handschriftliche Aufschreiben und dann eben nachgucken und nachrechnen, was entsprechende Lebensmittel als Proteingehalt haben, um einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen. Gerade dann, wenn ihr entweder euch zu sicher seid vom Gefühl her, weil ihr denkt, ja, passt schon, hab schon, ja, klar, 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 klar. Oder aber wenn ihr euch komplett unsicher seid, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass ihr entweder aus Egalität oder aus dem Dunning-Krüger-Effekt, wollte ich schon sagen, des Denkens, dass ihr richtig liegt, einfach zu wenig zu euch nehmt oder eben aus Unsicherheit gar nicht wisst, wo ihr steht und die Wahrscheinlichkeit auch relativ groß ist, dass es zu wenig sein wird.
Ja,
Genau.
es geht vor allem darum, vielleicht auch schon alleine der erste Gedanke, was habe ich eigentlich, also bewusst zu sagen, was ist meine Proteinkomponente hier beim Essen? Weil wenn ich dann einfach nur ein bisschen Gemüse und Nudeln auf dem Teller habe, ja, das enthält alles auch Protein, aber was ist die bewusste Proteinkomponente? Habe ich da gerade ein Milchprodukt zum Beispiel, einen Körnung Frischkäse, Quark dabei? Habe ich Fleisch, Fisch dabei? Habe ich Hülsenfrüchte dabei? Und nicht einfach nur zu sagen, oh ja, es sieht hier recht gesund aus. Ja?
Ja.
Also das ist einfach nochmal wichtig. Also was aber auch wichtig ist, es ist auch in Ordnung, wenn es mal Mahlzeiten gibt, die ein bisschen weniger Protein enthalten. Ich muss mir jetzt da nicht ein Game draus machen, weil Panik, Panik, noch mehr Stress, weil ich weiß auch, manche Menschen stresst das dann, wenn die dann sagen, ja, aber dann hat es mal wieder nicht und dies, das. Und ich sage mir, ich koche mir manchmal auch gerne einfach nur ein geiles Curry nur mit Gemüse. Natürlich, ich könnte mir da auch schnell nochmal Tofu reinwerfen oder Garnelen reinwerfen oder so, aber es muss auch nicht per se sein. Aber es ist einfach hilfreicher, das gleichmäßiger zu verteilen, weil das dann auch weniger dann nach hinten raus irgendwie ein Stressfaktor wird. Und genauso ist es auch um das Timing rund ums Training. Natürlich kann das förderlich sein, auch um das Training rum die Proteine nochmal zu timen. Und auch wirklich von Vorteil. Aber entscheidend, wenn man sich so ein bisschen wie eine Pyramide anguckt, ist die Tagesbilanz. Also die Tagesbilanz ist Schritt 1. Und dann kannst du immer weiter ins Mikromanagement reingehen.
Ja, also jetzt überambitioniert einfach nur das Timing zu gestalten und zu denken, ja geil, Hauptsache ums Training rum, danach ist wichtig und davor nicht zu viel Fette und so. Wer bist du? Also bist du Matt Fraser oder bist du Person, die gerade noch struggelt, eventuell überhaupt ausreichend Proteine zu sich zu nehmen? Deswegen, oh, ich habe immer Angst, dass so Sprichwörter einfach nicht gut gealtert sind, weil sie aus irgendeinem Nazi-Regime stammen oder so, die Kirche im Dorf lassen.
Ja.
Eins nach dem anderen, ne? So wie Ela sagt, der
Ja.
Pyramidenstep fängt erstmal in der Tagesbilanz an und dann irgendwann am Ende dieser Pyramide könnt ihr euch damit beschäftigen, wann ihr was zu euch nehmt. Aber das ist wirklich Gott-Level. Das hat jetzt nichts in der Basis erstmal zu tun oder zu suchen. Ja.
Ja, ich glaube, das ist eben, ne, der Faktor, was wir gesagt haben. So, wenn wir mit einem als hilfreiche Orientierung haben, Frühstück anfangen, gerade weil man damit oft mit zu wenig Protein so Standard-Move ist, wir gehen mal schnell zum Bäcker, holen uns eine Brezel, dann gibt's einen Kaffee dazu und oder ein Croissant und der Blutzucker ist dann irgendwie um 10 Uhr, sagt er Ciao, Kakao und das Energielevel, du liegst eigentlich schon mit dem Kopf in dem dritten Kaffee und schwimmst irgendwie so vor dich hin.
Toll.
Deswegen ist es einfach super hilfreich. Es kann auch einfach 2, 3 gekochte Eier am Morgen sein. Also wirklich, keep it simple. Vielleicht das Neumoderne für lass die Kirche im Dorf, keep it simple.
Okay,
Ja,
gefällt mir besser.
wir auf der sicheren Seite. Sonst kannst du halt, wenn du dann nicht weitergehst in der Pyramide, kannst du sagen, okay, nach dem Training zum Beispiel Post-Workout ist ein 20 bis 40 Gramm Protein, ist da wirklich auch empfehlenswert. Vor allem optimal in Kombination mit Kohlenhydraten. Wenn dann Leute mal zu mir kommen und so ein bisschen Angst haben davor, sage ich, hey, also wenn dein Körper gerade maximal geöffnet dafür ist, Nährstoffe richtig geil zu verwerten, dann nach dem Training und dann hau rein. Ja, also genau da dann auch gar keine Angst davor haben, dass dann da sich irgendwas in Fettpölsterchen festsetzt, sondern da will dein Körper was haben für die Regeneration, weil je besser du da was zuführst, desto schneller bist du auch wieder leistungsfähig. Und wenn wir dann weiter in der Pyramide gehen, das ist einfach nur, weil so ein bisschen Nerd-Content gehört einfach dazu, ist, dass du pro Mahlzeit so 2,5 Gramm Leucin, also eine ganz, ganz wichtige Aminosäure, hast, um damit es muskelanabol wirksam ist. Das heißt, spielt eine zentrale Rolle, also Leucin spielt eine zentrale Rolle in der Muskelproteinbiosynthese. Und
Kurze Fragecheck, wenn ihr aufgepasst habt, dann wisst ihr jetzt nämlich schon ad hoc aus dem FF, ist es eine essentielle oder eine nicht essentielle Aminosäure? Könnt ihr nochmal jetzt überlegen? Eure Antwort jetzt? Und die Antwort kriegt ihr, wenn ihr nochmal zurückspult.
ja, ganz am Anfang übrigens, also
Ja,
wisst ihr
direkt am
Bescheid.
Anfang.
Genau, und ich bin dann immer so, ich will ja alles dann genau im Detail verstehen und denke mir so, ja, ich weiß, ne, Leucin wichtig, da, ich verrate jetzt gerade nicht, was es für eine Aminosäure ist, aber vor allem dann auch, ja, was sind denn 2,5 Gramm, ne? Also hier, erzähl mir mal, jetzt muss ich wieder recherchieren. Nein, musst du nicht. Also, Leucin, 2,5 Gramm sind zum Beispiel in 100 Gramm Hühnchenbrust oder auch 2,6 Gramm sind sogar, wenn man so ein bisschen recherchiert, in 100 Gramm Rindfleisch. Aber zum Beispiel kannst du auch mit Magerquark, 100 Gramm Magerquark haben so um die 1,2526 Gramm Leucin schon. Und du kannst auch getrocknete Linsen nehmen. Das heißt, wenn du Beispiel, also Linsen nehmen, aber im getrockneten Zustand, sagt man zum Beispiel 100 Gramm haben so um die 2,1 Gramm. Da muss man ein bisschen gucken, das smart kombinieren. Da kommen wir jetzt gleich als nächstes auch drauf, was so tierische und pflanzliche Proteine angeht. Aber da zu gucken, okay, es geht vegan, vegetarisch, mit Fleischprodukten, mit Fisch. Du kannst eine Kombi von tierisch und pflanzlich machen, was vor allem sehr, sehr sinnvoll ist, gerade wenn wir auch ein bisschen auf die Nachhaltigkeit von Ernährung gucken. Und deswegen glaube ich, ist das der perfekte Schritt, nämlich weil sich sehr viele auch sehr pflanzenbetont ernähren, immer mehr sich vegetarisch, vegan ernähren. Was ist eigentlich jetzt der Unterschied tierisch-pflanzlich? Also Pat, ich glaube, da hast du auch noch was zu sagen.
Relativ simpel, wenn wir nochmal auf die Aminosäuren zurückkommen, die essentiellen, nicht essentiellen. In tierischen Proteinen sind alle essentiellen Aminosäuren enthalten, alle Aminosäuren. In den pflanzlichen Proteinen sind nicht alle essentiellen Aminosäuren in einer pflanzlichen Proteinquelle erhalten. Also nehmen wir jetzt mal Linsen, dann sind nicht alle essentiellen Aminosäuren enthalten, sondern da geht es vor allem um Kombinationen. Das heißt, tierische Proteine alles enthalten, pflanzliche Proteine nicht alles enthalten. Deswegen kennt ihr wahrscheinlich auch, ja?
Kleiner Einhaker. Muss nicht. Zum Beispiel Quinoa. Quinoa ist so ein geiles Pseudogetreide, das enthält tatsächlich alle essentiellen Aminosäuren. Finde ich super nice, koche ich aktuell sehr, sehr viel. Ist aber auch so phasenweise. Mal mag ich es nicht so.
Ich
Aber
liebe Quinoa.
es ist einfach nochmal gut zu wissen, dass man tatsächlich da auch essentielle Aminosäuren drin hat. Aber ja, am besten ist die Kombination, selbst wenn man sich nur vegetarisch ernährt, dann die Kombination aus verschiedenen pflanzlichen Lebensmitteln, die dann eben das ganze Aminosäureprofil dann ergänzen.
Ja. Exakt. Guter Reminder, gute Korrektur auf jeden Fall. Ja, das erstmal zu den Aminosäuren und den pflanzlichen Proteinen. Soweit, oder ja?
Genau, es ist einfach nochmal wichtig, also auch nochmal die Erinnerung, wir wollen jetzt hier niemanden animieren, Fleisch zu essen oder zu sagen, Fleisch musst du essen oder musst du nicht essen, sondern wenn du dich pflanzenbetont ernährst, dann bitte, bitte, bitte achte auf eine gute Kombination. Einfach nur so ein bisschen, ich esse ein paar Linsen und ein bisschen Gurke, Tomate und Gurke, Tomate und Linsen und Gurke, Tomate. Funktioniert halt nicht. Ich sehe es halt leider ganz oft am Anfang, dass sich Leute dann zu wenig damit auseinandersetzen, einfach nur aus irgendwelchen Gründen sagen, sie ernähren sich jetzt rein pflanzlich. Wirklich kombinieren, denn das Ziel ist wirklich, Muskeln, Immunsystem, Zellgewebe etc. pp. Zu fördern, zu fordern. Und das kannst du mit ausreichend Kombinationen wirklich auch erreichen. Also ganz, ganz wichtig. Ansonsten einfach auch nochmal nachfragen. Ich habe da 100.000 Tipps, wie das geht, auch rein pflanzlich.
Aus der Erfahrung heraus, es kann für Personen komplett funktionieren, eine pflanzliche Ernährung auszuführen. Es kann für andere wiederum nicht funktionieren. Es gibt verschiedene Faktoren. Deswegen, wie es macht,
Ja.
seid nur einfach bewusst, was ihr macht. Genauso gilt es auch für sich omnivor Ernährende. Wer einfach nur Wurst und Käse isst, ist halt scheiße, weil wissen wir, fördert genau diese Krankheiten, die wir nicht haben wollen. Deswegen, das ist genauso scheiße oder das ist nicht genauso, das ist einfach auch schlecht. Auch da geht es natürlich darum, dass ihr euch mit dem auseinandersetzt, was ihr esst, dass ihr sowohl die Qualität wie auch die nach Möglichkeit Unverarbeitetheit eurer Lebensmittel in den Vordergrund drückt. Das ist genau so ein Side-Effekt. Das trifft auf die eine wie die andere Ernährungsvariante zu, dass man sich damit auseinandersetzt, was man denn jetzt wie isst und was wie am sinnvollsten ist. Genau.
Genau, und ja auch ein bisschen sich loszulösen, es muss das eine oder das andere sein. Also vor allem dieser Trend, aber also nicht nur Trend im Sinne von Hype, sondern wirklich auch, wohin es geht, diese pflanzenbetonte Ernährung zu sagen, ich erlaube mir auch mal Fisch, ich erlaube mir auch mal Fleisch, wenn ich jetzt nicht irgendwie ethisch da komplett gegen bin, aber zu sagen, es ist primär einfach pflanzenbetont, weil es einfach auch extrem gut und nachweislich sich auf deine Darmgesundheit und generell Stimmung, Stressregulation auswirkt. Also da auch einfach individuell zu gucken und nicht einfach nur im Trend hinterher zu laufen, weil alle meine Freundinnen ernähren sich vegetarisch, deswegen muss ich das auch. Nein, musst du nicht. Punkt.
Kommen wir nach dem Mythos, den wir jetzt hier einfach schon mal entlarvt haben, kommen wir zu weiteren Mythen, die euch eventuell im Alltag begegnen, beziehungsweise die ihr vielleicht jetzt auch zum ersten Mal hört oder bis dato sogar geglaubt habt oder als nicht Mythos, sondern als Fakt genommen habt. Da gibt es einige, die wir entlarven können, über die wir sprechen können, Ela. Man kann maximal 30 Gramm pro Mahlzeit aufnehmen. Wie steht's darum?
Oh Gott, wie oft ich das höre, bis heute noch.
Immer, oder?
Ja. Ich kann schon nicht mehr schlafen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich muss mir so eine Copy-Paste-Antwort mal irgendwie zurechtlegen. Es ist einfach nicht so. Punkt. Aber ich fühle es trotzdem aus. Also, der Körper kann auch mehr als 30 Gramm pro Mahlzeit verwerten. Punkt. Es gibt auch manche, die machen so Experimente wie one meal a day und essen dann nur einmal am Tag und können ja trotzdem ihren Proteinbedarf decken, ja? Es geht vor allem um die Tagesbilanz. Sind wir wieder bei der Pyramide? Tagesbilanz ist entscheidend. Der Körper kann auch 100 Gramm Protein auf einmal verwerten, ja? Es geht vor allem darum, und da geht's wieder um Optimierung, um Sinnhaftigkeit der Ernährung. Für einen bestmöglichen Muskelaufbau und Erhalt ist die Verteilung über ein paar Mahlzeiten, 3 bis 4 Mahlzeiten, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, je nachdem. Wir wollen da jetzt nicht irgendwie Jogman aufstellen. Ist es einfach sinnvoller. Aber es heißt nicht, dass du irgendwie, wenn du 40 Gramm Proteine isst, dass dann irgendwie 10 Gramm davon nicht aufgenommen werden. Wo sollen die denn sein?
Liebe den Gedanken, was passiert? Hast du so einen kleinen Proteinschiss aus 10 Gramm, der rauskommt, weil er unverarbeitet ist oder was? Also denk mal drüber nach, was dir eigentlich diese Idee dessen eigentlich bedeuten würde, dass du jedes Mal, wenn du halt 10 Gramm zu viel isst oder auch mal 20 Gramm, weil keine Ahnung, du hast ein Steak gegessen oder so, war richtig lecker, war ein großes Ding, dass dann auf einmal so 20 Gramm hinten rauskommen. Also nein, ja. Don't happen, ja. Sondern ja.
Ja. Nächster Fakt oder nächster Mythos, Fakt nicht mal, je mehr Protein, desto mehr Muskeln. Hey, was sagst du?
Wäre geil, würde ich mir wünschen, dann stände ich morgen nämlich auf Mr. oder Mrs. Olympia Bühne, weil dann würde ich einfach reinhauen und würde sagen, geil, ich finanziere mich jetzt nur noch als Bodybuilderin. Nein, natürlich nicht, denn wir haben schon drüber, du hast es auch schon gesagt gehabt, das Limit ist A, das Training, also du musst schon auch ein Training führen und dich herausfordern, damit du natürlich auch entsprechende Aufbauprozesse stattfinden können und dann vor allem Genetik. Also wenn deine Genetik das nicht hergibt, viele kennen es, ob Mann oder Frau, dass sie vom Typus her eine sehr schmale, grazile Person sind. Egal wie viel sie trainieren, frag diese Menschen mal. Sie haben nicht das Gefühl, dass sie morgen aussehen werden wie Arnold Schwarzenegger. Im Gegenteil. Sie haben eher den Struggle, dass sie sagen, ich kann gar nicht richtig viel aufbauen. Ich kann gar nicht richtig viel zunehmen. Ich werde gar nicht so breit, wie ich gerne möchte oder so muskulös, wie ich mir das wünschen würde, einfach vom Volumen her tatsächlich, weil es die Genetik unter anderem auch nicht hergibt. Das heißt, nein, never gonna happen. Also wenn das der Fall wäre, dass man einfach bei viel Protein nachher aussehen würde wie, nehmen wir nicht mal Arnold Schwarzenegger, ich weiß nicht, ob der ein Fascho ist oder nicht oder so, vielleicht ist er auch okay, sorry, dann möchte ich nichts hier falsch geclaimt haben, nehmen wir, aber wie heißt denn die ganze, kennst du diese viktorianischen Frauen, die in den 1900 so Bodybuilderinnen waren? Da möchte ich die Namen gerne wissen. Also, ihr werdet nicht automatisch so aussehen, nur weil er viele Proteine isst. Denn dann hätten wir im Umkehrschluss auch, dass die Personen, die wir schon genannt hatten, von denen Ela auch berichtet hat, die definitiv zu viel Proteine essen, die müssten dann nämlich genau so aussehen. Und das findet ja auch nicht statt. In den meisten Fällen sind es eher optisch, eher schlankere Personen, eher unterernährt wirkende Personen, weil sie sehr, sehr sehnig sind, sehr, sehr ausgemagert wirken, sehr, sehr wenig Wasser im Körper haben, Kohlenhydrate, Wasser etc. Also auch das tendenziell eher der Fall. Also nein, 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 nein. Je mehr Protein du isst, nicht desto mehr Muskeln hast du. Das Training und deine Genetik sind die Grundlage dessen und du kannst ein bisschen beeinflussen, natürlich mit der Ernährung, natürlich mit Protein, aber nicht so, wie sich die meisten das vorstellen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ela, Proteinshakes sind Pflicht.
Unbedingt. Also bitte morgens, mittags, abends nichts anderes mehr. Punkt. Oh.
Case closed.
Als Ergänzung, okay, ja, als Ergänzung voll fein. Gerade wir hatten das, wir haben es hoch und runter schon durchgekaut. Vor allem, wenn es dir schwerfällt, vor allem um eine Hürde zu meistern. Also ich habe es jetzt zum Beispiel im Coaching gehabt, jemand, die hat einfach nie gefrühstückt, super stressiger Job, Familie zu Hause, Einstieg mit einem Proteinshake und nach ein paar Wochen fängt sie jetzt sogar an, sich ein richtiges Frühstück zu machen, weil sie merkt, wie wichtig das eigentlich ist. Also in Ergänzung ja, nicht als Basis. Nicht als Basis. Ja. Genau, Punkt. Nächster Punkt, zu viel Protein schadet den Nieren. Ich glaube, haben wir auch schon.
Hast du vorhin schon begründet gehabt? Nein, bei gesunden Menschen unbegründet. Es geht da vor allem um Vorerkrankungen, das haben wir schon gesprochen gehabt, genau. Und dann, man kann nicht zu viel Protein essen.
Ne? haben wir, also bitte spult nochmal zurück. Kurz auf den Punkt gebracht, doch kann man. Punkt. Ja, vor allem, und ich möchte es einfach nochmal betonen, weil ich das so auf dem Coaching leider sehe, gerade am Anfang, vor allem das Risiko für mangelnde Energieverfügbarkeit im Sport, also Thema Red S, man kennt es auch unter LEA, also Low Energy Availability. Das heißt, da wirklich langfristig schädlich, wenn du zu viel Protein isst, weil du dann zu wenig von den anderen Nährstoffen, vor allem Kohlenhydrate, isst, denn Stoffwechselregulation, Zyklusstörungen, Leistungsabfall, take it serious.
Ja. Das erstmal zu den Mythen. Ich hoffe, wir konnten für euch einiges schon mal aufklären und euch schon Infos mitgeben. Wir haben, oder Ela hat vor allem auch nochmal Praxistipps mit eingeschrieben, aufgeschrieben, dass ihr natürlich wie immer auch ein kleines Takeaway habt und schon mal die ersten Steps angehen könnt für eine Optimierung. Optimierung ist auch so totgehypt, der Begriff, ne? Für eine Veränderung, wenn ihr sie euch wünscht und wenn ihr es angehen wollt, um diese in den Alltag zu integrieren.
Ja, vielleicht so, man kann das auch einfach als smarte Gewohnheit, ne?
Ja.
Kleine Gewohnheiten zu etablieren, wie man es sich einfacher machen kann. Also Thema, eine Handfläche Protein pro Mahlzeit oder überhaupt zu überlegen, was ist, also bewusst, was ist meine Proteinquelle in der Mahlzeit? Eine Handfläche, sagt man so, wenn du deine Hand vor dir auf und aufhältst, wenn da so zum Beispiel eine Hühnchenbrust drin liegt. Oder du kannst ja auch sagen, zum Beispiel das eine Portion, du hast einfach einen Becher körnigen Frischkäse oder einen halben Becher Skyr oder auch so ein Päckchen hier, es gibt ja Mini-Mozzarella Light oder so, dann 125 Gramm drin, ist auch eine perfekte Portion. Also solche Dinge, wo man einfach ein bisschen so schätzen kann. Das heißt jetzt nicht, dass du dir irgendwie den Quark in deiner Handfläche machen musst und dann guckst so, ja, es ist jetzt genug in der Handfläche.
Ehrlich
Das wäre ein
gesagt,
bisschen
nur
eklig.
fürs Bild, ich fände es ganz gut. Mach das bitte im Restaurant, checke einmal kurz deinen eventuell Joghurtsalat, der mit so ein bisschen fettarmem Joghurt stattfindet. Nimm das ruhig mal in die Hand, guck mal, dann check nochmal, wie viel Protein und wie viel Fett da drin ist und so. Fürs Bild, do it. Ich würde es gerne erleben. Wenn wir das normalisieren könnten, wäre mir lieber, als dass wir Angst vor Lebensmitteln und Makronährstoffen normalisiert haben, so wie
Ja,
aktuell.
voll. Also ich habe kleine Side-Story ist auch so. Ich habe im Restaurant mir am Wochenende den Spaß gemacht und einfach mal einen Salat ohne Dressing bestellt
Ja.
oder Dressing extra. Also das mache ich, Dressing extra bestelle ich eh immer, weil
Ja.
meistens, ich hasse das, wenn das ertränkt ist im Dressing.
Ja.
Und dann saß ich da so und dann so, eigentlich wäre es voll spannend, mal zu sehen, wie viel ist dieses Milchkännchen? Und so mit Google Lens irgendwie geguckt und dann waren aber verschiedene Milchkännchen. Das so, nee, und dann so neben mir so mit der, dann irgendwie so, es sind 100 Milliliter. Ich sage, nee, ich glaube, das sind schon fast 200. Und dann einfach ins Wasserglas umgekippt. Und dann kam die Bedienung so, wollen Sie das jetzt trinken? Und ich so, nee, ich wollte einfach mal gucken, wie viel es tatsächlich ist. Und sie so, soll ich sie Ihnen einpacken? Und es waren wirklich fucking 200 Milliliter einfach nur Dressing, ja?
Ja,
Und
krass.
einfach zu sagen, also man darf es auch einfach mal normalisieren oder auch mal sich einen Spaß draus machen und sich auch nicht zu schade sein. So, was denken jetzt die Leute, wenn ich mir das irgendwie angucke? Also es geht nicht darum, ich meine, kommt drauf an, ob du gerade im Leistungsniveau bist oder so. Ich meine, du kennst es von früher
Voll.
auch, mit so, dann wiegt man irgendwas nochmal ab oder so. Aber man muss sich da auch nicht schämen. Ich fand es ein bisschen witzig, die Bedienung fand es auch sehr witzig, aber es ist, glaube ich, auch ein bisschen der Ton macht die Musik, wie ich ihr das dann erklärt habe und dann eigentlich
Ja.
kurz erzählt, was ich damit jetzt gerade mache und so. Genau, aber das einfach nochmal dazu, zu dem Thema Mengen und so. Nächster Punkt, Proteinsnacks, also auch wirklich Proteine als Snacks einbauen. Super geil, Skyr mit frischen Beeren. Hüttenkäse kann man auch, also ich meine, es wird ja so overhyped, gerade Hüttenkäse, aber der ist einfach proteinreich, Kalzium
Ja.
etc. pp. Eine Portion, ein Becher, voll geil. Auch püriert ist er für manche sogar noch angenehmer. Du kannst ihn süß kombinieren, herzhaft kombinieren. Thema Pflanzenprodukte. Edamame, also diese grünen Sojabohnen, auch super proteinreich, sehr nährstoffreich. Gibt es auch sehr, sehr viel, auch in Discounter mittlerweile als Tiefkühlware. Das heißt, da sind die auch gar nicht mehr so teuer, wie wenn du irgendwo anders bist. Es gibt auch unterschiedliche Anbieter. Gibt es auch sogar geröstet, getrocknet bei manchen Online-Drogerien. Kann man sich als guten Snack, gerade wenn man es ein bisschen salziger auch mag, bestellen. Beef Jerky, für die, die auch gerne Fleisch mögen, muss man ein bisschen gucken, auch was sind da für Zusatzstoffe, wie schmeckt es. Proteinriegel als Ergänzung und da auch zu gucken, wie sind die Nährwerte, also ganz kurz, wenn du Zettel und Stift dabei hast, weil für mich ist immer Orientierung, Fettgehalt unter 20 Gramm pro Riegel, Proteingehalt hoch genug und ich gucke eigentlich auch immer drauf, dass dieser Riegel nie über 400 Kalorien hat pro 100 Gramm, weil, sorry, dann ess halt gleich einfach ein normales Snickers-Maß oder sonst was, weil alles, du hast es vorhin schon ausgiebig gesagt, nur wenn da Proteinriegel draufsteht und da sind 30.000 Nüsse drin. Ja, Gott, ich kann, also nee, so viel Zeit haben wir heute gar nicht mehr. Genau. Ansonsten, was fällt dir noch ein?
Du hast auf jeden Fall auch noch über ganze Mahlzeiten gesprochen gehabt, also Rezepte, die du natürlich mitgeben kannst, die klassischen Overnight Oats, also gerade mit Proteinpulver. A, du bist vorbereitet, du hast was im Kühlschrank oder B, du kannst es auch mitnehmen. Das ist natürlich auch immer gut und einfach, gerade wenn du im Büro unterwegs bist oder auch unterwegs arbeitest, sei weil du Outdoor arbeitest oder auch in einem Handwerksbetrieb beispielsweise arbeitest. Das kannst du immer gut mitnehmen, lässt sich einfach zubereiten, einfach zusammenmixen in den Kühlschrank, am nächsten Tag mitnehmen. Das kannst du auch in mehreren, Döschen oder kleinen Gläsern vorbereiten und auch als Snack mitnehmen, ist es ganzheitlich, also ganz, wie sagt man, nicht ganzheitlich, es enthält alle Makronährstoffe, so,
Nährstoffreich.
genau, nährstoffreich, das wollte ich sagen, nährstoffreich. Es ist kein Nonsens, den du da reinpfeifst, im Sinne von, dass es einfach nur viel Kalorien, aber wenig Volumen hat, sondern du hast auch Volumen und Kalorien beziehungsweise Nährstoffe. Dann Proteinpulver, habe ich gesagt, sind natürlich wichtig in den Overnight Oats, weil du sonst hauptsächlich, wenn du Nüsse und Beeren noch reinmachst, halt Kohlenhydrate und Fette hast und natürlich noch Proteine brauchst auf jeden Fall. Das erstmal als die Rezepte, glaube ich. Und dann ist natürlich auch wichtig für weitere Personen und für Personen, die viel trainieren, vielleicht einfach mal eine Tracking-Phase machen, haben wir vorhin auch schon kurz gesprochen gehabt, sei es aufschreiben oder auch wirklich tracken in der App, um Gefühl dafür zu bekommen, wie viel nehme ich überhaupt zu mir? Also ist mein Gefühl richtig, dass ich denke, okay, ich esse zu wenig oder okay, ich esse richtig? Oder aber vielleicht auch, ist mein Gefühl falsch, weil, oh, ich bin eigentlich drüber? Oder, ach nee, da geht noch ein bisschen. Immer mal einfach mal wieder kontrollieren und einfach mal gucken, wo du stehst, was du zu dir nimmst, wenn du nicht aus Erfahrung oder dem FF schon ohnehin alles im Kopf ungefähr zusammenrechnen kannst. Und dann nicht einfach nur so ungefähr, weil du denkst, ja, das waren jetzt 150 Gramm Hähnchenfilet, das ist jetzt relativ einfach, sondern eben auch natürlich Berücksichtigung, okay, wie viel Fette hast du, wie viel Kohlenhydrate hast du, was hast du sonst noch an proteinreichen Mahlzeiten beispielsweise, das ist auch wichtig. Deswegen also mal ein Gefühl dafür zu bekommen, einfach mal tracken oder aufschreiben und entsprechend klassisch Oldschool ausrechnen. Genau.
Genau. Und ansonsten, wenn dir die Ideen ausgehen und du sagst, hey, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie ich auf meinen Proteinbedarf kommen soll, komm auf uns zu. Ich erstelle auch einmal Pläne, einfach als Orientierung, 3 bis 5 Tage, einfach mal zu sehen, wie sieht denn meine optimale Nährstoffzufuhr aus, um zu gucken, ey, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht, ich habe auch viel zu viel Stress. Manchmal kann das auch die erste Entlastung sein, einfach als erste Orientierung. Das heißt nicht, dass du dogmatisch jetzt noch so einen Plan essen sollst, sondern ich fand es damals auch super hilfreich, einfach mal zu sehen, wie könnte es denn eigentlich aussehen, weil Overload von allem Möglichen und dann darf man Dinge auch gerne outsourcen. Ich glaube, wir kennen es beide, einen Coach zu haben, ist immer sehr, sehr auch hilfreich und unterstützend.
Toll.
Und
Da könnt ihr,
ansonsten,
ja, sorry, ich
ja.
wollte noch eine Werbung hinzufügen. Da könnt ihr Ela auch auf Instagram folgen. Sie hat dort viele Infos, die sie generell auch postet, die ihr noch rückverfolgen könnt. Sie bietet auch über die Homepage verschiedene Produkte an, wo ihr Lebensmittelrezepte oder Mahlzeitenrezepte beispielsweise euch erwerben könnt. Also all das ist vorhanden. Die einzige Grenze habt ihr in eurem Kopf, weil ihr denkt, ihr könnt es schon oder ihr braucht es nicht oder aber ihr habt keine Zeit, I don't know. Deswegen, es ist alles vorhanden. Schaut euch an, welches für euch die richtige Variante ist oder womit ihr euch auseinandersetzen könnt. Und dann könnt ihr auch den nächsten Step wieder in Richtung einer bedarfsgerechteren Ernährung gehen.
Ja, und vielleicht auch noch ein bisschen Side-Fact, weil ich mache das ja super gerne. Ich benutze ja irre viele KI-Module mittlerweile, weil ich verschiedene Sachen ausprobiere und auch mich mit denen battle, also ob die wirklich besser sind als eine physische Ernährungsberatung. Sind sie nicht. Also ich habe mir einen Ernährungsplan mit mehrfach jetzt schon mit zum Beispiel ein ChatGPT erstellen lassen. Es ist einfach eine fucking textbasierte KI. Sie kann nicht rechnen, sie kriegt es nicht hin. Und sie wird dir auch, wenn du dann sagst, ja, aber die KI, die hat mir doch einen Ernährungsplan gemacht, wofür brauche ich denn noch einen Coaching, wenn du dich an diesen Plan hältst und nicht kontrollierst, was du dir rausgespuckt hast. Heffern.
An dieser Stelle muss ich ganz kurz
Absolut.
sagen, ich habe Love Island VIP geschaut und ich bin sehr im Reality Game drin, aber dort hat einer der Teilnehmenden, kriege ich Klagen, wenn ich das sage? Nein. Joshua hat gesagt gehabt, dass er Ende des Jahres ein Ernährungsbuch rausbringen, ein Rezeptebuch rausbringen wird, weil er ist auch Online-Coach. Achtung, als Online-Coach nimmt er 150 bis 300 Euro, je nachdem. Das können sich seine FollowerInnen nicht leisten. Also er hat schon mal seine Zielgruppe erkannt, dass diejenigen, die eventuell folgen, sich das nicht leisten können. Dementsprechend verkauft er wahrscheinlich so gut. Jetzt bringt er ein Rezept raus und dann sagt er on air, Achtung, er wird gefragt von Jenny. Sie fragt, ja, schreibst du das selber oder schreibst du mit jemandem zusammen? Und dann sagt er, selber, mit ChatGPT. Also, müsst ihr wissen, ob ihr euch Elas Rezeptebuch holt oder das von Joshua. Eure freie Wahl, aber ihr müsst mit dem Ergebnis leben.
Ich find's herrlich. Also ich habe eine richtige Krise gekriegt. Ich glaube, nach 20 Loops habe ich dann einfach ausgemacht und gedacht, nein, einfach nein. Also ich rechne gegen und einfach nein. Also ich kenne ja wirklich die Nährwerte mittlerweile, das ist einfach, weil ich über Jahrzehnte mich damit auseinandersetze, von allen Lebensmitteln. Ich sehe einen Tagesplan und ich kann dir eigentlich innerhalb von 5 Minuten sagen, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Proteine, wie viel Fette drin sind. Und ChatGPT kann es einfach nicht. Also bitte, bitte, bitte. Also keep it simple.
Es gibt auch nur die Quellen aus dem Internet und je nachdem gibt es ja verschiedene Quellen einfach auch, die verschiedene Vorgaben mitgeben. Und vor allem, es ist dann auch nur so gut, wie ihr Fragen stellt. Und wenn ihr keine Ahnung habt, was für Fragen ihr stellt, dann ist die Antwort auch entsprechend. Also, ja, müsst ihr wissen. Wie gesagt, müsst ihr wissen. Ich gebe da nichts vor. Ich sag, ich würde es nicht machen. Dann eben noch das Buch von Joshua holen. Wer weiß, was das kostet. 20 Euro? Naja. Ist wie ChatGPT dann offensichtlich.
Ja, genau. Deswegen bleibt uns eigentlich nichts zu sagen, als folgt uns für verlässliche Informationen. Spotify, Apple und Co. Gibt uns 5 Sterne. Wir freuen uns über jede Rezension. Der Podcast lebt von euch. Und schickt uns gerne auch Themen rein, die wir für euch mal aufbereiten sollen. Wir sind auf jeden Fall on fire.
Sehr gut. Danke euch. Macht's gut. Ciao.
Ciao.